Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Lena und habe heute drei sehr spannende Personen hier am Tisch. Zuerst mal möchte ich Janina vorstellen. Wir haben nämlich eine neue in unserem Moderationsteam für den Podcast. Janina, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, super gerne. Hi, ich bin Janina. Ich bin seit ungefähr Sommer Mitglied bei den Grünen und jetzt eben auch mit im Podcast-Team und freue mich wahnsinnig, hier zu sein und mitmachen zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr und genauso sehr freuen wir uns auf unsere beiden sehr spannenden Gäste, die wir heute hier bei uns haben. Wollt ihr euch beide kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Christoph Schrath. Ich war mehrere Jahre obdachlos und habe jetzt seit einem Jahr eine Wohnung und ja, und habe über mein Leben oder mit dem Arno zusammen ein Buch geschrieben.
Und der Arno, das bin ich, Arno Becker. Ich bin 70 und habe während meiner Arbeitszeit im Evangelischen Stift gearbeitet als Sportlehrer für Behinderte. Jetzt in der Rentenzeit schreibe ich ab und zu mal ein Buch. Und das zweite Buch war über das Leben von Chris. Und wir haben uns erst durch dieses Buch kennengelernt. Ich bin nicht Mitglied bei den Grünen, aber ich sympathiere mit der grünen Gesinnung. Und ich finde es richtig, dass man an die Zukunft denkt und an unsere Kinder denkt, die ja auch noch was zum Atmen und zu essen haben wollen.
Ja, danke euch für eure Vorstellung und danke, dass ihr heute hier seid, um uns Einblicke in das Buch, aber auch generell in das Thema Obdachlosigkeit zu geben. Ich habe das Buch im Vorfeld gelesen und ich konnte es nicht weglegen und habe es in einem durchgelesen. Also ich war wirklich sehr begeistert und freue mich total genau auf die Aufnahme heute. Und würde sagen, wir fangen gleich mit einer Schnellfragerunde an. Das machen wir häufiger für einen Einstieg, um so ein bisschen reinzukommen. Und die erste Frage an euch beide, ihr könnt es ja nacheinander beantworten. Was ist euer Lieblingsort in Koblenz?
Meine Wohnung. Doch, das ist, ja, also ich habe zwar schon einiges von Koblenz gesehen, ja, 4 Jahre bin ich jetzt hier in Koblenz, aber ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, so, es ist ein wunderschönes Gefühl, die Tür zuzumachen und zu wissen, ich bin für mich und das ist wirklich, my home is my castle. Genau.
Ja, das ist die einzig richtige Antwort gewesen, glaube ich, für dich. Ich bin auch gerne zu Hause. Ich finde eigene vier Wände auch schön. Aber ich merke jetzt bei meiner Antwort, dass mir das schon eine Selbstverständlichkeit ist. Bei dir nicht, Chris, glaube ich. Und ich hätte geantwortet, mein Lieblingsort in Koblenz ist der Stadtwald.
Schöne Lieblingsorte auf jeden Fall. Janina, möchtest du?
Ja, gerne. Dann direkt vielleicht zur zweiten Frage. Lebt ihr denn schon immer in Koblenz?
Nein, ich nicht. Also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, vor 4 Jahren bin ich nach Koblenz gekommen. Ich bin gebürtig aus Dortmund, bin dort geboren und habe da auch die letzten, also bevor ich nach Koblenz war, 2 Jahre verbracht. Ansonsten bin ich immer von Stadt zu Stadt gezogen, also deutschlandweit und so. Meistens ja Beziehung zu Beziehung oder eben wieder halt wieder auf Reisen gewesen, weil ich war zwischendurch immer wieder mal obdachlos.
Ja, okay.
Und ich wohne gar nicht in Koblenz. Ich bin in Ochtendung geboren und bin dann weit herumgekommen in der Welt, nämlich bis nach Polch. Das ist 12 Kilometer ungefähr. Und in Polch wohne ich. Und in Koblenz bin ich zur Schule gegangen, habe gearbeitet und das ist schon eine Art Heimat für mich.
Ja, Janina, um dich vielleicht auch noch vorzustellen, möchtest du denn mal erzählen, ob du aus Koblenz bist, ob du schon immer hier gewohnt hast?
Ich komme aus der Umgebung, das heißt, ich komme aus Mülheim-Kärlich, bin aber hier in Koblenz zur Schule gegangen und dann fürs Studium einmal wieder weg und habe dann festgestellt, wie schön Koblenz ist und wollte dann wieder zurück und seitdem ist es tatsächlich Koblenz.
Ja, okay. Chris, ich würde sagen, du hast auf jeden Fall die meisten Orte gesehen. Ich komme selbst aus Hessen, also bin jetzt nach Koblenz auch nicht besonders weit gekommen, sage ich mal. Also hast du bestimmt die meisten Einblicke in verschiedene Städte Deutschlands. Und dann kommen wir auch zur letzten Frage, die ist jetzt nur an dich gerichtet. Wer ist Lilifee?
Oh, Lilifee. Ja, Lilifee ist meine Begleiterin. Das ist mein Hund. Das ist ein bulgarischer Straßenhund und ja, wir sind seit 8 Jahren zusammen und ein Herz und eine Seele. Also wunderbarer Hund.
Sehr schön, ja. Okay.
Genau, ihr habt ja beide eben schon das Buch erwähnt, das ihr zusammengeschrieben habt. Da wollen wir direkt auch mal drauf eingehen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, zu nur Ahnung.
Ich wollte ein Buch schreiben über das Leben eines Obdachlosen, weil mich die Parallelwelten grundsätzlich interessieren. Und ich kannte nichts von der Parallelwelt der Obdachlosen. Man geht manchmal bei Obdachlosen vorbei, man kann etwas in den Becher werfen oder nicht. Aber so ein richtiges Gespräch entwickelt sich ja nicht. Und selbst wenn ich es versucht hätte, wäre ich eher der Störenfried gewesen, der ihn bei den Einnahmen abhält. Und da habe ich gedacht, wenn man schon ein Buch schreibt, dann kann ich auch nach einem ersten Buch über diese Marokkanerin, die verheiratet worden ist und die wusste gar nicht, was es ist, verliebt zu sein. Das war auch so eine Parallelwelt. Frauen überhaupt sind eine Parallelwelt für mich und marokkanische Frauen erst recht. Also nach dieser ersten Parallelwelt-Erfahrung habe ich dann die zweite Parallelwelt kennenlernen wollen und bin dann ins MAMF in Koblenz. Das ist der Treffpunkt für Obdachlose und habe in MAMF den Sozialarbeiter gefragt, was er von der Idee hält. Und die Antwort werde ich nie vergessen, das war süß. Da hat er gesagt, hatten wir auch noch nie. Wir hatten schon Kochkurse und Tanzkurse oder ich weiß gar nicht welche Kurse, aber die Idee, dass jemand ein Buch schreibt über einen, der wirklich auch von seinem Leben erzählen möchte, und das wollte Chris, das hatte er sowieso schon vor, die war neu. Und ich glaube, er hat mich auch ein bisschen belächelt und hat gedacht, mal gucken, was draus wird. Und das weiß man ja auch vorher nie. Wenn man etwas Neues anfängt, weiß man nie, was dabei rauskommt. Und dann habe ich also da einen Aushang gemacht und innerhalb einer Woche habe ich also die Antwort bekommen vom Sozialarbeiter und er hat mir den Namen genannt, Christoph Schrath. Und dann haben wir ein Date gemacht, ein Blind Date, mein erstes.
Ja, und dann hat er da gestanden. Ja. Ja, also wir haben uns dann also kennengelernt, haben auch die erste Stunde schon miteinander geredet und haben uns so schon ein bisschen kennengelernt und ja, so ging das dann Woche für Woche und ja.
Wir haben uns jeden Dienstag um 11 Uhr, glaube ich war es, haben wir uns getroffen und in diesem Aushang war praktisch eine Stellenausschreibung, ein Berufsangebot. Da stand zum Beispiel drin, ich suche jemanden, der erstens gerne über sein Leben erzählt, auch wenn er nicht stolz ist auf dieses Leben, der zweitens 12 Euro verdienen möchte, Mindestlohn, und drittens zuverlässig ist. Und wir haben uns tatsächlich ganz zuverlässig jeden Dienstag um 10 oder um 11, weiß ich nicht mehr, haben uns pünktlich getroffen, hatten da ein extra Räumchen im MAMF und dann war das Problem nur noch, wie offen möchte Chris sein und wie offen möchte er über sein Leben erzählen und wie weh tut es ihm, wenn er über das erzählt, worauf er vielleicht nicht so stolz ist.
Ja. Ja. Hat einiges wehgetan.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich würde sagen, dann können wir vielleicht auch gleich auf das Thema Obdachlosigkeit übergehen. Davor auf jeden Fall größten Respekt davor, wie viel du von deinem Leben geteilt hast. Also das ist ja, sind ja wirklich total intime Einblicke, die du gibst, ne? Und das ist natürlich, also ja, total gut jetzt für Personen, die nicht dasselbe irgendwie erlebt haben, um sich reinversetzen zu können. Also so ging es mir auf jeden Fall, als ich das Buch gelesen habe. Aber trotzdem kann man sich, ja, auch wenn man sich nicht ganz vorstellen kann, weil man selbst nicht in der Situation ist, so halbwegs irgendwie ausmalen, wie schwierig das bestimmt ist, darüber zu sprechen. Und ja, wir haben einige Fragen vorbereitet zum Thema Obdachlosigkeit und zu dir als Person. Das sind natürlich jetzt alles Einzelfallgeschichten, die du erzählst, und wir möchten auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, es ist sehr, sehr gut und es sollte sich jeder, finde ich, mit dem Thema beschäftigen und auch irgendeinen Einblick bekommen. Und ja, das war so unser Ziel auch mit dieser Folge vom Podcast. Und dann würde ich jetzt mit der ersten Frage dazu mal anfangen. Ihr habt jetzt eben schon mal, beziehungsweise du hast es eben schon mal in den Raum geworfen, Parallelwelt. Was bedeutet denn der Begriff Parallelwelt jetzt im Sinne für dich, ne, auf die Obdachlosigkeit bezogen? Also inwiefern ist das für dich eine Parallelwelt, von der du uns heute erzählen willst?
Ja, das ist eben halt so, man lebt auf der Straße und viele Leute, die wissen gar nicht, warum der das macht oder so. Die sehen, also die meisten denken dann immer, oh, das ist ein Penner und da ist das für die Sache erledigt. Warum oder weshalb, dass so er am Boden ist, das weiß auch keiner. Also der lebt in seiner eigenen Welt und so ist das eben halt. Es ist wie mit Behinderten oder auch Ausländer, das sind auch, die kommen aus anderen Welten, das sind andere Welten, aber viele verstehen oder möchten das nicht verstehen. Also das sind Parallelen, da muss man sich schon reinversetzen, damit man die Welt auch verstehen kann.
Ja.
Ich glaube, man hört ganz oft oder du hörst ganz oft, Chris, Selbstschuld. Hast du das schon gehört?
Ja.
Würdest du denn sagen, dass du selbst schuld bist?
In manchen Situationen ja, also habe ich auch vieles selbst verschuldet. Also man muss schon so ein bisschen so, sag ich mal, in die Hufe kommen, so dass man also auch ein bisschen nach oben gucken und oder nach vorne gucken. Nicht immer nur, ja, mir geht's nur dreckig oder so. Nee, das muss man.
Ja, aber trotzdem habt ihr ja auch im Buch geschrieben, dass es natürlich so diese Schuldfrage ja eine total schwierige ist. Also da spielen ja dermaßen viele Faktoren rein und jetzt zum Beispiel Erlebnisse, die man in seiner Kindheit gemacht hat oder so, die einen zu dem Menschen gebracht haben oder Krankheiten wie Suchterkrankungen oder so. Genau, da ist ja dann die Schuld auch jetzt nicht unbedingt in der Person halt zu suchen und deswegen ist das natürlich ja auch eine total differenzierte Sache irgendwie mit dieser Schuldfrage. Aber vielleicht, weil wir die Frage uns auch vorbereitet hatten und die so ein bisschen dazu passt, war das zu irgendeiner Zeit von dir gewollt, obdachlos zu sein?
Es war, wie ich 32 war, da hatte ich gerade die Scheidung hinter mir und die Beziehung, die dann danach hatte, die ging dann auch in die Brüche. Und da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, kurz vor einer anderen Beziehung, da habe ich dann Osnabrück verlassen und bin nach Schleswig und bin hoch zu Sandy, die auch in dem Buch steht.
In dem Buch gibt es also grundsätzlich falsche Namen oder Pseudonyme. Auch Chris hat ein Pseudonym, weil er zweimal verheiratet war und eine Ex-Frau das nicht mochte, dass ihr Name, sie hat den gleichen Namen, ihr wirklicher Klarname erwähnt wird. Und deshalb heißt Chris in dem Buch Christoph Schrath, was nicht sein wirklicher Name ist und auch die anderen Personen sind, sondern es nicht Olaf Scholz ist oder Diogenes, sind das auch erfundene Namen.
Ja, ja, genau. Wir waren jetzt gerade noch dabei stehen geblieben, ob das zu irgendeiner Zeit von dir gewollt war. So hat es.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, ich bin dann nach Schleswig gezogen zu der nächsten Beziehung und da habe ich vorher gedacht, ja, wenn das in die Hose geht, dann, ich hatte auch einen Hund damals und habe gesagt, dann bist du lieber obdachlos, dann bist du schon wieder ohne Wohnung, dann bleibst du auch draußen. Was sonst, weil ich habe auch da auch schon gemerkt, dass so Beziehungen so sind nicht gut für mich.
Wie lange warst du denn insgesamt obdachlos?
Oh, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, 12 Jahre. Okay. Immer Jahre dazwischen, dann wieder 3 Jahre, 4 Jahre eine Wohnung gehabt und dann wieder komplett alles abgebrochen.
Auf jeden Fall ein großer Teil deines Lebens.
Ja.
Okay, und jetzt haben wir das eigentlich auch schon ein bisschen angerissen. Im Buch schreibt ihr ja auch im Vorwort davon, dass ihr so den Mechanismus des gesellschaftlichen Abrutschens mit dem Buch vermitteln wollt. Möchtest du uns die Gründe dafür nennen, die bei dir in die Obdachlosigkeit geführt haben? Also du hast jetzt schon ein paar Dinge angerissen, die da relevant waren, aber vielleicht so grundsätzlich die Faktoren, wo du sagen würdest, ah, die haben mit dazu geführt, ne?
Also was damit zu also wo ich mir sicher bin, was geführt hat, war, wie ich noch in Dortmund war, ich habe jeden Tag die gleichen Kreise gezogen. Ich habe mich morgens mit Kumpels getroffen und habe da bis zur Besinnungslosigkeit, bis abends habe ich getrunken und wusste teilweise gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Und da kam irgendwann für mich der Punkt, das kann nicht so weitergehen. Und ja, mir ging es auch zu der Zeit nicht gut. Da war vieles, also ich denke mal auch an Depressionen und so mit bei. Da ist meine Wohnung auch vermüllt und so. Und dann irgendwann wurde mir das alles zu viel. Ich habe es nicht mehr hingekriegt, es sauber zu machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ne, komm, lass es, also hau ab hier. Ja. Und dann bin ich wieder aus Dortmund abgehauen. Ich war schon mal aus Dortmund weg, bin zurückgekehrt nach 10 Jahren bin ich nach Dortmund zurückgekehrt. Und ich habe es eigentlich nach einem halben Jahr, wie ich zurückgekehrt bin, habe ich es schon da bereut, dass ich nach Dortmund wieder zurückgegangen bin. Und da hatte ich dann noch 6-7 Jahre weiter gelebt und bin dann da weg. Ich konnte nicht mehr.
Ja, und du hast ja aber auch in vielen Episoden oder in vielen Teilen deines Lebens ja auch gearbeitet. Also du hast ja quasi mehrere Jobs und Ausbildungen, eine Ausbildung abgeschlossen. Vielleicht um auch so dieses Vorurteil so ein bisschen einzugrenzen irgendwie, dass es nur Leute wären, die irgendwie keine Lust haben zu arbeiten oder irgendwie, weiß nicht, sonst sich nicht anstrengen. Also das war ja bei dir zum Beispiel jetzt auch gar nicht also der Fall.
Wenn ich eine Wohnung hatte, hatte ich auch immer Arbeit und so. Ich habe auch schon gearbeitet, dann wo ich obdachlos war und so, habe ich auch gearbeitet, weil Ja. Sonst wird mir langweilig.
Ja.
Könntest du denn vielleicht mal so einen durchschnittlichen Tag beschreiben, als du obdachlos warst? Wie hat der für dich ausgesehen?
Der hat ausgesehen, teilweise, ich habe auf dem Friedhof geschlafen, also am Friedhof, am Hauptfriedhof, und da kam morgens um 6 Uhr, wurden dann die Tore aufgemacht, die Toilette wurde aufgeschlossen, habe ich mir dann auch frisch gemacht und habe dann die Sachen alles zusammengepackt, weil ich musste ja meinen Schlafplatz da sauber machen, das war ja, tagsüber war da Geschäft und so, also auf dem Friedhof da, Verwaltung und so.
Das war in Koblenz?
Das war hier in Koblenz, das war in Koblenz, ja, und die haben mir sogar morgens, die von der Verwaltung, dann um 6 Uhr, dann, wenn die ersten kamen, gab es welche, die haben mir einen Kaffee gebracht oder auch einen Croissant und so, dass ich was nicht. Ja, und dann habe ich aber Sachen zusammengepackt und bin dann erstmal los zum Backwerk und erstmal Kaffee trinken. Also das war morgens für mich immer Kaffee, so, den brauchte ich erstmal. Ja, und dann habe ich da eine Stunde gesessen, waren auch immer dieselben Leute, die da gesessen haben, da kam man ins Gespräch und so, und die haben mich dann auch so aufgenommen und so, die wussten, dass ich obdachlos war und haben auch nebenbei mal was zugesteckt und so, auch einen Kaffee. Ja, und dann ging es meistens los, dann schon um 9 Uhr machte Mampf auf, dann Richtung Mampf, sich frisch machen, duschen, Kleider wechseln, ich hatte auch meinen Spind im Mampf, da habe ich dann Kleider gewechselt, ja, und dann mich im Mampf aufgehalten bis zum Mittagessen, da gab es dann Mittag. Und nach dem Mittagessen bin ich dann meistens in der City gegangen, vor allen Dingen auch, wo ich dann hier noch keine Leistung gekriegt habe, bin ich dann in der City gegangen und habe mich dann da hingesetzt und Sitzung gemacht.
Ja, was bedeutet Sitzung für dich?
Sitzung heißt einfach so, ja, da sitzt man mit seinem Becher und mit meinem Hund und ich präsentiere mich da und sag gar nichts so. Und dann gibt es Leute, die laufen vorbei, schmeißen was rein und so und dann sagt man Danke und das war's.
Ja.
Aber es gibt auch einige Leute, die stehen bleiben und auch fragen und auch man lernt auch nette Leute kennen, ja, die man auch gerne wieder sieht oder die auch nach einem fragen, wenn man mal nicht da ist und so. Also es war schon.
Ja. Ja, okay. Und wie würdest du so grundsätzlich sagen, wo wir jetzt auch gerade bei dem Thema sind, wie hast du denn so andere Personen auf dich bezogen, also die Zivilgesellschaft irgendwie so wahrgenommen? Hast du da mehr Freundlichkeit, mehr Ablehnung? Was hast du da so vor Ort irgendwie so auf der Straße quasi eher erfahren?
Das ist so mehr ausgeglichen so. Also man trifft viele Leute, die dann richtig schön mitreden und so. Und man kann sich dann eine halbe Stunde, drei, vier Stunden unterhält man sich da. Das ist dann interessant und so. Aber es gibt auch Leute, die so im Verweiten dann irgendwelche Pfennigstücke einfach vom Kopf schmeißen wollen und so oder den Becher wegtreten und ja, oder bespucken. Ja, also das ist immer, das ist, ja. Gibt es auch.
Ja, krass. Ja, also es ist unvorstellbar, ja. Genau, was Menschen so machen, ja. Aber gut, also das ist ja trotzdem irgendwie schön dann zu sehen, dass es einige irgendwie gab, sage ich mal, die da auch mit Freundlichkeit irgendwie begegnen. Das stelle ich mir halt ja als total wichtig vor, dass man da auch irgendwie Erfahrungen mitmacht, damit man sich irgendwie nicht so total ausgegrenzt irgendwie und so total abseits fühlt. Genau.
Und die Fragen, die du gestellt bekommen hast, das waren mehr oder weniger die gleichen immer?
Das waren oft die gleichen so, warum das so, warum ich hier sitze, was passiert ist und ob ich denn keine Arbeit finde, ja, oder teilweise beim Vorbeilaufen, dann, dass die dann schimpfen, weil ich mir eine Zigarette geraucht habe, ach, rauchen kann er, ja, sowas, ja.
Ja.
Dabei habe ich mit so vielen Sachen aufgehört.
Ja, und das ist natürlich, also ich weiß nicht, wie hast du denn die Fragen empfunden, wenn dich jemand gefragt hat, wie du da hingekommen bist? Weil ich hätte jetzt im ersten Moment, würde ich mir schon so denken, also es ist ja schon übergriffig, egal ob das jetzt ist quasi so intime und direkte Fragen zu stellen oder irgendeinen Kommentar übers Rauchen zu bringen oder sowas, das würde man ja sonst auch nicht machen. Also ich, genau, ja. Wie war das für dich so?
Man kommt da so ein bisschen so an seine Zweifel, ja, man denkt manchmal, was sind das denn jetzt für Fragen und so, warum kommen jetzt Vorwürfe, mir geht's doch schon scheiße genug und warum muss ich jetzt hier mir das noch anhören und so, also das.
Du hast eben gesagt, ich habe doch schon mit etwas, mit vielem aufgehört. Und die Zigarette, das ist das, was man sieht, aber das, womit er schon aufgehört hat, nämlich mit Drogen und mit Alkohol, das sind ja die weitaus größeren Probleme, das sieht man nicht und dann meckert man über das, was man noch sieht. Und man könnte auch genauso gut umgekehrt ihn loben für die Leistung, dass er 2/3 seiner Laster schon abgehakt hat.
Ja, also auf jeden Fall würde ich auch sagen.
Genau, wir hatten ja jetzt so über das Miteinander quasi mit der Zivilgesellschaft gesprochen. Wie war denn das Miteinander mit den, du nennst die Kollegen, wie war das da untereinander, wie habt ihr euch verstanden?
Also ist das so, man lebt zusammen auf der Straße, man redet zusammen und es gibt welche, die haben sich dann zusammengetan und so, die schlafen dann auch zusammen. Ich habe mich eigentlich immer so ziemlich von der Szene ferngehalten, weil ich wollte lieber für mich alleine sein. Wenn ich dann irgendwie schlafe, dann wollte ich auch für mich sein. Es ist teilweise so, dass auch untereinander, wenn welche schlafen oder mehrere zusammen schlafen, die beklauen sich dann auch mal gegenseitig und so. Ich will das jetzt nicht von jedem sagen, aber kommt des Öfteren vor und deswegen, ich war da doch lieber für mich alleine.
Ja, okay. Aber so, also das ist jetzt wahrscheinlich auch total unterschiedlich, aber so größere Konflikte oder auch vielleicht mehr Solidarität irgendwie so untereinander, wie hast du das so wahrgenommen?
Ich würde sagen, mehr Solidarität, also selten, dass da Konflikte kommen und so, ja, sei denn, ist einer total angetrunken, ja, dann hat er sich dann nicht mehr unter Kontrolle, aber in der Regel sind die alle sehr nett und man hilft sich untereinander und wenn der eine mal keinen Tabak hat, dann kriegt er Tabak, wenn der andere nichts zu essen hat, dann gibt man was zum Essen ab oder gibt Hundefutter ab. Also das ist, da wäscht eine Hand die andere.
Ja, okay. Und vielleicht hast du einen Eindruck, was die Obdachlosigkeit so mit dir als Mensch gemacht hat? Also kannst du da irgendwie sowas drüber sagen, ob das dich irgendwie verändert hat oder wie es dich verändert hat, wenn?
Wie hat es mich verändert? Es hat mich verändert. Also ich habe ich war früher richtig sehr aufbrausend und bin sehr oft steil gegangen. So mein innerer Adrenalinspiegel ging immer sofort hoch und dann jede Kleinigkeit konnte nichts in Ruhe sagen. Ich habe mich immer sofort aufgeregt. Ja, das ist eigentlich weggegangen. Das ist, aber ich glaube, das liegt an der Obdachlosigkeit, weil ich viel, viel, viel Zeit hatte zum Nachdenken über mich selber.
Ja.
Und das, ja. Dann denkt man darüber nach, was man im Leben auch so falsch gemacht hat, weil ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich jetzt vor Koblenz hier obdachlos war. Ich war vorher öfters obdachlos und ich frage mich, warum kommst du immer wieder in dieselbe Situation? Und dann irgendwann denkt man darüber nach und du musst was ändern.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, okay, und das ist ja quasi, also ich meine, es ist ja trotzdem aber auch eine Leistung, sich da so aktiv mit zu beschäftigen. Also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ja schwierig ist, sich auch so aktiv damit zu beschäftigen, okay, wieso bin ich jetzt in dieser Lage, ne? Was ist irgendwie passiert? Also das ist ja dann trotzdem ja auch eine Herausforderung, sich dann so ja mit der Vergangenheit oder mit eigenen Fehlern oder mit den Gründen, die dazu geführt haben oder so sich zu beschäftigen, ne? Also es ist ja trotzdem schwierig, stelle ich mir das vor.
Ja, ist es.
Ja.
Kannst du vielleicht beschreiben, was es so schwierig macht, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen? Du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt eine Wohnung und auch vorher hattest du immer mal eine Wohnung und dann wurdest du wieder obdachlos. Sind das Strukturen, die da so schwer sind, da rauszukommen oder äußere Umstände? Woran liegt es vielleicht ein bisschen?
Also ich kenne viele Obdachlose, die eine Wohnung haben wollen und der Grund wahrscheinlich, warum das so schwer ist, ist einfach, es ist für jeden, auch für einen Hartz-IV-Empfänger, der eine Wohnung hat, oder ist es schwer, im unteren Preissegment eine Wohnung zu kriegen. Und gerade so auch bei Obdachlosen ist das sehr schwer, da überhaupt, schon meistens jeder Vermieter oder wenn man da sich irgendwo bewirbt und jeder Vermieter, der sagt sofort, nee, keine Hartz-IV-Empfänger. Und das ist dann also wirklich
gerade bei der Obdachlosigkeit wahrscheinlich noch mehr Vorurteile, die da mit reinspielen.
Genau, das. Und dann, wenn man noch einen Hund hat, wie so ich, das war noch viel schwieriger, die haben einen Hund gehört. Nein. Ja, also es ist schon sehr schwer gewesen.
Ja. Und wann hast du jetzt deine jetzige Wohnung bekommen? Oder wie bist du an die gekommen?
Ja, an die Wohnung bin ich gekommen. Ich habe mich mal wieder im Mampf aufgehalten, am Mittag gegessen und dann kam ein Kollege vorbei, der schon von der Vermieterin, wo ich die Wohnung her habe, eine Wohnung hatte und der sagte, da ist was frei geworden und bewerb dich doch mal da. Und ja, da habe ich mich vorgestellt und hat funktioniert.
Ja, richtig schön. Aber genau, wie du gesagt hast, ist natürlich, hat nicht jeder irgendwie dann das Glück oder es gibt auf jeden Fall so wenige Wohnungen halt, um das auch jedem zu ermöglichen, aber das ist ja auch ein total wichtiger Faktor, den man da, Arno, du möchtest was sagen?
Ja, es gibt zu wenige solcher Wohnungen, glaube ich. Also wenn man die Wohnung sieht, die ist schon bescheiden, kann man sagen. Und die sind aber wichtig. Also der Sozialarbeiter sagt, wir bräuchten viel mehr solcher Wohnungen. und viel mehr Vermieter, die an Flüchtlinge oder an Obdachlose vermieten. Und es gibt welche, die, also Vermieter gibt es, die auch wegen Geld vermieten und die dann auf engem Raum an viele vermieten. Und er sagt, er sieht das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits ist es nötig, dass man billige Wohnungen hat, und billig heißt ja auch dann immer entsprechend wenig Komfort und vielleicht auch nicht so einladend. Und auf der anderen Seite wird die Situation der Leute von manchen Vermietern ausgenutzt. Und in Chris' Fall, ich glaube, das darf ich sagen, er hat eine sehr gute Vermieterin, eine Idealistin, die weiß, welches Klientel sie hat und die sich aber genau für dieses Klientel einsetzen will. Und das wäre wünschenswert, dass es mehr solcher Vermieter gäbe, die wirklich nicht nur an Gewinnmaximierung denken oder an teures Vermieten, wo dann die Marge höher ist, sondern auch wirklich an soziales Vermieten.
Ja, genau. Also auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass es schön wäre, wenn es das geben würde. Aber da kommen wir vielleicht auch zu den politischen Forderungen. Wir wollen ja auch heute ein bisschen drüber sprechen, was denn Kommunalpolitik, was denn Bundespolitik irgendwie machen kann, um Personen zum Beispiel aus der Obdachlosigkeit zu helfen. Und ich würde auch sagen, es wäre natürlich ideal, wenn sich genug Vermieter finden würden, die gerne so vermieten. Aber man kann ja bestimmt kommunalpolitisch, könnte man auf jeden Fall auch Anreize setzen. Und vielleicht bevor wir jetzt auf konkrete Forderungen eingehen, Christoph, hast du so einen Vergleich von den Städten, in denen du jetzt gewohnt hast oder in denen du auch obdachlos gewesen bist, wie die Städte so mit Obdachlosigkeit umgehen? Oder hast du da Positivbeispiele, sage ich mal, oder hast du da einen Eindruck bekommen, ob das in Städten manchmal besser oder manchmal schlechter läuft?
Ich muss sagen, also da, wo ich in den Städten, wo ich war und wo ich auch dann obdachlos war, hat man überall Hilfe gekriegt. So, es gibt natürlich so, ich muss sagen, es hat sich so ein bisschen vom Ruhrpott, wie ich dann hier nach Rheinland-Pfalz kam, da hat sich so ein bisschen geändert. Da waren die Leute dann ein bisschen offener und aber ich denke mal, das liegt daran, dass also in Dortmund zum Beispiel auch, dass das alles dort sehr überlaufen sind und dann auch die ganzen Sozialarbeiter, dass sie einfach nur überfordert sind, weil einfach zu viele Obdachlose und Flüchtlinge dann zu den Sozialstationen kommen. Und hier ist das doch ein bisschen ruhiger.
Ah ja, okay, ja.
Wie hast du denn vielleicht in Koblenz die Politik hinsichtlich des Themas Obdachlosigkeit wahrgenommen oder hast du es überhaupt wahrgenommen?
Nee, also habe ich eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, so, also da gar nichts.
Ja, und wir haben jetzt schon öfter über das MAMF gesprochen, da können wir vielleicht nochmal kurz, ich weiß nicht, wer von euch darauf antworten möchte, was das MAMF überhaupt ist oder welche Anlaufstellen überhaupt in Koblenz so da sind für obdachlose Menschen.
Ich kann nicht sagen, ob es mehr Anlaufstellen gibt, wahrscheinlich gibt es auch noch andere Leute oder Institutionen, die engagiert sind. Und das MAMF ist also eine Anlaufstelle für Obdachlose, finde ich ganz, ganz wichtig. Und sie haben eine Stelle, die sich zwei Sozialarbeiter teilen, also eine Vollzeitstelle, die sich zwei Sozialarbeiter teilen, soweit ich das weiß. Ob das ausreicht, wage ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, zu viele Sozialarbeiter gibt es gar nicht. Und diese Stelle ermöglicht, dass man preiswert oder sogar umsonst essen kann. 1 Euro kostet es, Chris, oder?
Ist ein bisschen teurer geworden, 2.
2 Euro, ja. Jetzt, ja. Und Getränke kosten auch etwas, ja. Kleinigkeit. Mhm. Bier gibt es nicht, ist ja auch ein Getränk. Und es gibt die Möglichkeit zu waschen, richtig?
Ja.
Ja, und solche Dinge sind ganz wichtig und einige wenige Privilegierte, Chris war ja einer davon, einige wenige Privilegierte haben ein Spind. Mhm. Und also da macht man sich auch keine Gedanken drüber. Jeder von uns Etablierten hat einen Schrank und kann seine Sachen da reinhängen. Und Chris besaß und besitzt heute erst recht mehr als ein T-Shirt, mehr als eine Unterhose, aber die Wäschestücke müssen ja irgendwo sein, während man auf der Straße ist. Und da ist so ein Spind schon klasse. Und manche haben keinen Spind, die haben dann eine Tragetasche oder ich weiß nicht, was haben die sonst, Chris?
Ja, entweder haben die Tüten oder so. Und in Dortmund hatte ich mal eine also ein Kumpel und Obdachlosen und so, der hat in Düsseldorf am Flughafen Spind gehabt. Ja, fand ich auch toll. Er ist immer jeden Tag nach Düsseldorf gefahren.
Und im MAMF kann man da auch schlafen?
Nein.
Nee, ne? Also nein. Da gibt es jetzt keine, aber es gibt ja wahrscheinlich sonst auch irgendwelche Unterkünfte.
Ja, es gibt Notunterkünfte, ja. Es gibt unten in wo das Bahnmuseum ist, da gibt es ein Männerwohnheim. Ich glaube, für Frauen gibt es auch irgendwo was hier in Koblenz, aber da habe ich nie nachgesucht. Dann gibt es auch noch die Caritas, da kann man sich auch erkundigen, kann man sich Hilfe besorgen. Dann bei der AWO auch, da habe ich auch einen netten Mann kennengelernt, der hat mir dann ein halbes Jahr hatte ich von dem Unterstützung wegen ganzen Unterlagen, dass der mir hilft und so. Also sowas gibt es dann auch, das finde ich auch toll.
Wie oft warst du denn in dem Männerwohnheim zum Schlafen?
Zweimal in meinem ganzen Leben.
Warum so wenig?
Ja, weil man wird da auch beklaut und so und es ist wirklich kein schöner Ort da. Ja.
Ich habe einen Satz gelesen, also es war ja eine rhetorische Frage jetzt, ich habe einen Satz gelesen, in Notunterkünften ist es schwerer, gute Vorsätze umzusetzen. Mhm. Und das glaube ich, da kann man drüber nachdenken. Ja. Also man ist ja dann oft auch mit Menschen zusammen, die noch größere Probleme haben, als du sie hattest, die dann noch mittendrin stecken in den Suchtproblemen. Ja. Und du hast mir mal gesagt, man hat keine Intimsphäre da.
Nein.
Und also das ist eine vielgestellte Frage auch, die habe ich mir selber auch gefragt. Es gibt ein Haus, wo man schlafen kann und trotzdem ziehen es die Leute vor, auf der Straße zu schlafen. Also muss das ja immer noch, ja. noch einladender sein, als in diesem Haus zu schlafen. Und das ist sicher etwas, wo man sich Gedanken drüber machen muss.
Ja, wie ist denn die Unterkunft hier in Koblenz so aufgebaut? Also ich habe da jetzt gar kein Bild von, also von, ja, wie das so ausgestattet ist oder wie viele Personen da überhaupt daran schlafen können etwa.
Ja, wie das jetzt hier in Koblenz ist, weiß ich nicht, aber ich kenne das aus Dortmund und so und da war dann, das waren ungefähr circa 20 Zimmer und auf jedem Zimmer waren 4-5 Leute. Dann gab es noch zwei Zimmer mit jeweils 2 Personen und ja, das war es dann so und ja. Dusche,
ja.
Das war's dann.
Okay, ja, auf jeden Fall, ja, wie du eben gesagt hast, ja, dann wenig Privatsphäre, ne? Die hat man dann wahrscheinlich irgendwie draußen eigentlich noch mehr, wenn man ja. sich da irgendwie einen Platz suchen kann.
Und in Dortmund war das dann so, auch in der Unterkunft so, da musste man um 10 Uhr raus sein, durfte erst abends um 18 Uhr wiederkommen und die ganzen Wärter oder die gearbeitet haben, die sind dann eben auch durch die Zimmer gegangen und haben geguckt, was man so hat und so. Und wenn sie was gebrauchen konnten, hatten sie dann auch mal mit eingepackt. Ja, deswegen geht in Dortmund keiner, in Dortmund geht da keiner rein. Ne? Nur wirklich, die wirklich darauf angewiesen sind, sag ich mal, die Junkies so. Also ich war ja früher selbst einer. Ja, also die findet man da in Dortmund sehr viel.
Ja, krass, okay. Ja, das kann man sich halt alles irgendwie nicht so vorstellen, ne? Also es ist dann wie, als ob irgendwie keine Gesetze mehr für eine gewisse Personengruppe gelten würden oder sowas, ne? Also, ja, okay. Und für die Suchterkrankten, wie läuft das denn ab, wenn du jetzt zum Beispiel, hast du irgendwann mal entschieden, dann einen Entzug zu machen oder hattest du dann da auch Anlaufstellen, wo man irgendwie Entzüge machen konnte?
Im Kopf hat es Klick gemacht und so. Das waren also die letzten 2 Jahre von meiner Sucht, habe ich mich immer gefragt, was machst du hier und so. Und habe auch versucht, immer wieder kalte Entzüge zu machen, davon wegzukommen, aber immer wieder rückfällig geworden und so. Und ja.
Dieses Klick hat es immer dann gemacht, wenn du gerade im Tal warst?
Nein, das war wirklich, ich habe mich gehasst, das war wirklich so, schon alleine, wenn ich morgens wach geworden bin und habe gedacht, boah, jetzt muss ich wieder rumlaufen und versuchen, Geld irgendwie damit du das Zeug da kriegst und so. Und das war wirklich, man läuft nur wegen dem Zeug, was anderes hat man gar nicht mehr.
Ja. Ja. Und hast du irgendwie Vorstellungen oder hättest du irgendeinen Wunsch, was es vielleicht an Unterstützungsangeboten noch mehr geben könnte, die da vielleicht helfen würden?
Ja, Was könnte helfen? Ja, eben mehr Unterkünfte oder so. Oder das, so wie das früher war, dass die Kirchen nachts ihre Türen aufmachen, dass man vielleicht in der Kirche, wo es ein bisschen windgeschützt ist und so, dass man, man will ja nicht da wohnen, vielleicht nur eine warme Nacht verbringen.
Ja, Ja, also irgendwie Orte, wo so Privatsphäre dann am besten noch irgendwie zum Teil wahrscheinlich irgendwie gegeben ist. Das wäre ja zum Beispiel der Fall, wenn es mehr Unterkünfte geben würde oder da mehr Raum für wäre, sodass man dann vielleicht nicht zu fünft oder so in einem Zimmer sein muss. Und ja, okay.
Ich glaube, das ist eine Frage, was könnte man machen? Das ist eine Frage, wie wenn du einen Kranken fragst, was kann man denn tun, damit er geheilt wird. Man kann ja auch an die Prophylaxe denken. Und ich glaube, also gerade bei Chris, dessen Entwicklung ich ja erzählt bekommen habe von ihm, da kann man sehen, dass man prophylaktisch schon etwas hätte machen können. Das fängt ja ganz früh an. Und konkret kann ich es jetzt auch nicht sagen, aber er hat sich ja nicht das große Los gezogen mit seiner Umgebung, mit seinem Elternhaus, Alkoholiker als Vater. Und manche sagen an der Stelle, ja, der will ja nur die Schuld auf die Gesellschaft schieben und aufs Elternhaus schieben. So einfach will ich es nicht machen, aber grundsätzlich, zum Beispiel so als Stichwort, starke Kinder. Man muss gucken, dass man starke Kinder hat, die auch in der Lage sind, mal Nein zu sagen. Also es kommt ja irgendwann das Alter, wo du gefragt wirst, komm, besaufen ein, wir besaufen uns, machst du mit. Und wenn man dann stark genug ist, Nein zu sagen und trotzdem dazugehört, dann hat man gewonnen. Und beim Rauchen und bei vielen anderen Dingen ist es genauso. Beim Klauen übrigens auch. Autoradios war auch ein Teil deiner Karriere. Möchtest du erzählen?
Ja, das ist ja schon lange her. Kann ich mich kaum noch daran erinnern. Ja, das war nach meiner ersten Ausbildung. Da habe ich dann war ich das erste Mal auf der Straße und dann bin ich auch da reingerutscht in so eine Truppe, dann die Autoradios geklaut haben und das habe ich dann bandenmäßig eine Zeit lang gemacht. Also es war irgendwann 1983.
Würdest du denn sagen, dass dir diese Fähigkeit des Neinsagens gefehlt hat?
Auch, ja. Ja. Sonst hätte ich auch zu den Drogen Nein gesagt. Da habe ich auch irgendwann ein Ja gesagt. So. Also das war gerade bei dem Heroin so, dass das erste Mal, dass ich Heroin genommen habe, da war ich 23, 24 und also war ich schon ein bisschen älter. Aber ja, konnte ich nicht Nein sagen.
Ja, aber das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ne? Also Kinder und Jugendliche, jetzt egal aus welchem Elternhaus, ne, aus welchen Gegebenheiten sie irgendwie quasi kommen, dann auffangen zu können. Ich meine, Kita und Schule sind ja irgendwie Orte, wo man das kann, wo vielleicht auch eine Stärkung durch mehr soziale Arbeit oder sowas irgendwie dann wichtig wäre. Also so, dass man da so ein bisschen vielleicht ja auch schon irgendwie auffangen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die Richtung ging, was du gesagt hattest.
Gäbe, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, starke Kinder zu produzieren. Ja. Und es gibt ja zum Beispiel die Überlegung, dass ein grüner Minister übrigens die Werbung für Süßigkeiten für Kinder zu den Zeiten verbieten will, wo Kinder das konsumieren, wo sie die Werbung konsumieren. Und die Lebensmittelindustrie läuft Sturm gegen dieses Gesetz, was ja total sinnvoll ist. Man hilft den Kindern nicht, indem man Werbung für Süßigkeiten macht. Und auch das wäre schon in meinen Augen eine erste Prophylaxe. Wenn ich Süßigkeiten esse, zuckerkrank bin, dick bin als Kind, was man vielleicht, es gibt Untersuchungen, die Lebensmittelindustrie hat Untersuchungen, die beweisen, dass da überhaupt kein Zusammenhang ist zwischen Werbung und dicken Kindern. Aber das, man kann für alles eine Erklärung oder eine Studie finden, die das erklärt. Und ich glaube da einfach nicht dran. Die Werbung wird deshalb gemacht, damit das konsumiert wird. Und dicke Kinder sind nicht unbedingt starke Kinder. Wenn sie einfach nur konsumieren, vielleicht aus Frust essen oder wegen Misserfolgen essen, das gibt es ja. Da könnte man zum Beispiel etwas tun. Es gäbe tausende andere Ansätze, die man machen könnte. Zum Beispiel die JUKW in Koblenz ist eine wunderbare Einrichtung, wo man Jugendkunstwerkstatt, wo man selbstbewusst werden kann durch die Fähigkeit zu jonglieren, Einrad zu fahren und Akrobatik zu machen, so etwas. Das ist eine herrliche Prophylaxe. Oder eine herrliche Einrichtung, wo man starke Kinder schaffen kann.
Ja, genau. Also alle so Einrichtungen, die irgendwie im Kinder- und Jugendhilfebereich ja sind. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass das irgendwie gut ausfinanziert ist und an den Stellen nicht gespart wird.
Und bevor das Kind in den Brunnen fällt, gell, ist ja viel sparsamer. Und dasselbe gibt es übrigens auch bei Obdachlosigkeit. Es gibt in Finnland ein verhältnismäßig teures Modell. Man hat also sehr viele Wohnungen für Obdachlose oder für Wohnungslose, ist ja ein Unterschied, für Wohnungslose geschaffen und hat 300 Sozialarbeiter eingestellt. Das kostet viel Geld, aber man spart ja auch auf der anderen Seite wieder Geld. Und die Finnen sind also wirklich Vorreiter in der Gesetzgebung gegen Obdachlosigkeit. Und in ganz Finnland gibt es 5.500 Wohnungslose. Allein in Hamburg gibt es 19.000. Das ist dreimal so viel wie in ganz Finnland. Da sieht man also schon, dass man auch politisch etwas machen kann.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Naja, und dann halt Projekte, ich weiß nicht, wie das bei euch so angekommen ist, das Housing First Projekt, das gibt es ja hier in Koblenz auch, ne?
Habe ich jetzt auch gehört vom Kollegen, der hat davon gesprochen, dass er seine Wohnung bald verliert und er könnte da bei Housing First unterkommen.
Ah ja, okay, ja. Also der hat da quasi dann auch Glück gehabt, weil ich glaube, so viele Plätze haben die ja im Prinzip dann auch gar nicht. Und das ist ja dann auch wieder, also ich glaube, so wie ich es verstanden habe oder so wie ich jetzt mit Leuten auch drüber geredet habe, sollte es ja eigentlich eine gute Sache irgendwie sein, ne, und was Unterstützenswertes, aber auch dafür braucht man dann Raum im Endeffekt, ne? Also genauso wie für die Unterkünfte, genauso wie für die, die gerne aus der Obdachlosigkeit raus wollen und keine Wohnung finden. Also im Prinzip ist es dann halt immer wieder die Raumfrage und unsere Ordnung, wie wir sie halt haben, dass ja viel Wohnraum halt in Eigentum von Personen ist, die selbst entscheiden können, was sie mit dem Eigentum dann quasi auch machen. Ne? Also das ist ja.
Chris, hast du denn Verständnis dafür, wenn ein Wohnungsbesitzer einem Obdachlosen keine Wohnung geben will?
Nein.
Hast du kein Verständnis für? Wenn du jetzt Wohnungsinhaber wärst und es würde jemand bei dir klopfen aus deinem Dunstkreis, also du hast jetzt im Lotto gewonnen, du kaufst ein Haus mit 10 Wohnungen drin und jetzt sagen die im MAMF, du hast doch ein Haus und wir sind jetzt zu 10, können wir alle 10 bei dir einziehen? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, ja, kommt.
Ja? Ja. Ohne Bedenken.
Ja, ich weiß ja, dass ich Bedenken haben muss. Ja, ich weiß ja, wie manche sind. Also da würde ich auch schon ein Auge drauf schmeißen. Ja.
Ja. Also, und was machst du mit den anderen? Wenn also jetzt noch welche drogenabhängig sind, da sagst du, du darfst nicht hier wohnen? Du als Lottogewinner mit Haus?
Aber man könnte ja Voraussetzungen machen, er könnte da wohnen, wenn er anfängt, eine Therapie zu machen.
Gut.
Ja. Und vielleicht jetzt, also von der kommunalpolitischen Ebene, was man da ja, denke ich, oder die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja schon Dinge, die man auf kommunalpolitischer Ebene schon auf jeden Fall angehen kann. Also, dass man dafür sorgt, dass es zum Beispiel mehr Wohnraum geschaffen wird oder auch, was Housing First angeht, zum Beispiel das Projekt irgendwie ausgeweitet wird. Natürlich aber auch die Angebote im Kinder- und Jugendhilfebereich, das sind ja im Prinzip viel davon, kann auf kommunalpolitischer Ebene ja bewegt werden. Jetzt so vielleicht weg, weil du das auch gerade mit Finnland ja schon angesprochen hast, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja was bei denen, was dann quasi fürs ganze Land, für den ganzen Staat quasi geregelt wurde. Habt ihr, wenn ihr euch jetzt eine Sache überlegen könntet, was ihr bundespolitisch bei uns direkt ändern würdet. Fällt euch da irgendwie was ein?
Ich fange mal an. Ich glaube, man könnte einiges machen. Es gibt einen großen Leerstand in Deutschland. Es gibt viele leerstehende Wohnungen, wo zum Beispiel Rentner sagen, seitdem mein Mann gestorben ist, habe ich ein ganzes Haus für mich, ich könnte auch untervermieten. Und die Leute trauen sich nicht und lassen es lieber leer stehen, als es zu vermieten. Und ich weiß nicht so richtig, wie man diese Leute überzeugen könnte, dass die diese Bedenken, die ja selbst Chris eben hatte, dass sie die überspringen und sagen dann, ich mache es trotzdem, es ist ja für eine gute Sache. Mein Ansatz wäre, es ist viel leichter, jemandem zu vertrauen, den man kennt. Also ich habe nicht mit einem Obdachlosen zu tun gehabt, sondern mit Chris. Und ich weiß jetzt, wer es ist. Es ist eine Person. Und es ist nichts Abstraktes. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt die Rentnerin, wenn sie einen wirklich kennenlernt und mögen lernt und seine Ressourcen kennenlernt, Chris hatte ja Defizite, aber hat ja auch jede Menge Ressourcen. Und wenn man die kennenlernt und merkt, er ist auch liebenswert, er ist zuverlässig zum Beispiel, dann könnten die Leerstände vielleicht auch überwunden werden. Das ist aber etwas, was von jedem Einzelnen kommen müsste und was man staatlich nicht gut regelt. Man kann es regeln, es gibt ja auch Leute, die enteignen wollen und ja, das ist nochmal ein anderer Ansatz. Davon rede ich jetzt nicht, aber wenn das private Engagement so wäre, dass man nicht über die Flüchtlinge, über die Obdachlosen reden würde, sondern sich einfach mal gestattet, einen kennenzulernen, und dann weiß man, wovon man redet, in dem einzelnen Fall, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es weniger Leerstände gäbe und es wäre ja eine Win-Win-Situation. Die Oma, die Rentnerin oder die Witwe, die hätte jemand zur Gesellschaft und sie könnte sich vielleicht ein bisschen kümmern, der andere kann sich kümmern, den Garten machen und man müsste sich nur mal darauf einlassen und es gäbe dann wahrscheinlich einen großen Prozentsatz von erfolgreichen Vermietungen und auch einen Prozentsatz von Misserfolgen, das ist ja immer so.
Ja. Ja. Christoph, hast du vielleicht noch was hinzuzufügen?
Was aus deiner Sicht? Nee.
Christoph, der Politiker.
Ja, nee, das ist, ja.
Ist es vielleicht generell, wenn man so als Obdachloser in der Welt existiert, ist Politik da was an?
Nee.
Was so, nee, gar nicht. Nee,
also, er interessiert sich keiner für. Also
du sprichst nicht nur für dich, nicht. Du sprichst ich, für, ja, die, für, nee, für die
für,
anderen.
Für andere, ja. Ja?
Auch nicht so, was könnte jetzt besser gemacht werden, um speziell vielleicht meine Situation oder generell die Situation in der Stadt, in der du dich aufgehalten hast, zu verbessern?
Also das Einzige, was mir so einfällt, ist eigentlich, ich habe in letzter Zeit in meinem Fernsehen oft gehört, dass viele sich darüber aufregen, zum Beispiel, dass das Bürgergeld angehoben wird und dass kaum noch einer arbeiten will. Ich glaube, da sollte man nicht drüber meckern. So. Man sollte lieber dafür sorgen, dass weder der arbeiten geht, auch Geld verdient und dass also die Löhne aufsteigen und so, damit es sich auch lohnt, arbeiten zu gehen. Ich meine, für mich lohnt sich das, arbeiten zu gehen. Für mich ist das Sport, Bewegung oder
und Struktur.
Struktur im auch Leben, ganz ja. wichtig und so. Aber es wäre reizvoller, also wirklich, wenn die Leute mehr Geld verdienen würden.
Ja, definitiv. Ich arbeite ja für eine Gewerkschaft. Ich kann das also nur sehr stark unterstützen, was du eben gesagt hast. Ja, dass man lieber genau auch darauf gucken sollte, zum Beispiel das Löhne steigen. Ja. Ja, okay. Ich glaube, wollt ihr sonst noch irgendwie was erzählen oder habt ihr noch was, über das ihr gerne sprechen möchtet?
Ich wollte nur mal gerade fragen, das Bürgergeld ist also nicht zu hoch, habe ich richtig verstanden, gell?
Nö.
Und du bekommst Bürgergeld und bekommst zusätzlich noch, weil du arbeitest, einen Lohn, von dem aber etwas abgezogen wird.
Ja, von meinem Lohn nicht, vom Bürgergeld wird was oder, abgezogen. Ja.
Unterm Strich ist es dann das Gleiche, ja. Ja, und wenn man das überlegt, es gibt also Boulevardblätter, die von Leuten gelesen werden, die wenig verdienen und trotzdem traut sich manches Boulevardblatt dann zu schreiben, das Bürgergeld ist zu hoch. Ja, das finde ich schon mutig, so etwas zu machen. Oder auch zu schreiben, Arbeit muss sich natürlich lohnen, aber diese Rechnungen, die da aufgemacht werden, die gefaked sind, wo man also beweisen möchte, dass der arbeitet, weniger hat als der Bürgergeld bezieht, das glauben wir nicht, gell, Chris?
Nein.
Ja, nee, also ja. Ich kenne auch jetzt keinen Fall, genau, wo das so wäre. Aber gut, es wird damit irgendwie versucht, politisch irgendwie ja, Stimmung zu machen, ne? Und gewisse Personen auf die Seite irgendwie zu ziehen. Und ja, das ist sehr schade und das ist sehr wichtig, dass man da irgendwie, finde ich, Transparenz schafft, darüber spricht, ne? Und genau, da versucht auch Dinge richtig zu stellen. Ja, aber das war eigentlich eine spannende Frage, die du gestellt hast, eben genau, inwiefern da ja Obdachlose auch sich dann selbst für Politik interessieren, weil es ja im Prinzip auch total wichtig wäre, finde ich, dass man irgendwie zumindest ein Sprachrohr hat oder so, ne? Weil es ja total wichtig ist, dass, oder ich es total wichtig finde, dass verschiedenste Gruppen in der Bevölkerung irgendwie gehört werden und auch eine angemessene Vertretung haben. Und das ist ja für den Bereich dann irgendwie gar nicht wirklich möglich, ne? Also dadurch, dass man sich irgendwie dann in so einer ausgegrenzteren Position befindet und man sich selbst aber auch irgendwie vielleicht auch einfach nicht die Kraft hat oder so, sich einzubringen.
Ja, die Kraft fehlt oft. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Noch etwas Wichtiges ist mir eingefallen. Das Buch, von dem wir jetzt reden, was wir beide geschrieben haben, Chris und ich, das heißt Fast das Leben verpennt und man kann es käuflich erwerben und durch dieses Erwerben, so war von Anfang an unsere Abmachung, bekommt Chris die Hälfte des Erlöses. Und das ist eine wunderbare Sache, behaupte ich mal für dich, Chris, weil er war zwischendurch wegen Schwarzfahrens vor 6 Jahren, war er im Gefängnis. Das war nachdem das Buch fertig war, kamen zwei nette Polizisten, die ihn mitgenommen haben ins Gefängnis. Und sie haben gesagt, mit 60 Tagessätzen, à 10 Euro, sind diese Schwarzfahrten vergessen. Also ursprünglich 120 Euro für zweimal Schwarzfahren und durch die Zeit, 6 Jahre lang, läppert sich da ein höherer Betrag zusammen. Es waren also 600 Euro schließlich, 60 Tagessätze, à 10 Euro. Ab 2024 wird das übrigens billiger. Und der Chris war also 5 Tage im Gefängnis in Wittlich und dann konnte er mit dem Geld, was über die Bücher und über Lesungen, die wir auch machen, reinkam, konnte er also mit dem Geld, konnte ich ihn mit seinem Geld dann da rausholen. Und das habe ich aber erst gemacht, nachdem ich wusste, er will auch raus. Es hätte ja sein können, dass er sagt, nee, nee, lass mal, ich habe hier ein lockeres Wohnen. Aber es war nicht so. Möchtest du erzählen,
ja, wie du dich, ja, gefühlt, nee, hast? Also ich kann es erzählen, also es war schrecklich. Also ja, ich hab, konnte fast die ganze Woche nichts essen. Ich habe fast nur immer geschlafen und dann ein halbes Brot gegessen, wieder nur geschlafen. Und das war, ich dachte, wieder Wohnung jetzt weg, wieder Hund weg, auch noch, der wäre ja auch nicht da. Ja. Und das war ganz schreckliche Zeit.
Ja. Und da an diesem Beispiel, also er hat das jetzt ja nicht mehr vor, nochmal ins Gefängnis zu gehen für etwas, was 6 Jahre zurücklag. Aber an diesem Beispiel sieht man, dass es schon schön ist, wenn man ein kleines Polster hat. Und wer also so ein Buch kaufen möchte, fast das Leben verpennt, der kann das im Internet, nicht in der Bücherei leider, aber im Internet kann man es bestellen oder man kann auch eine Mail schreiben an kontakt@müllerjungs.de, wobei Müller mit UE geschrieben wird, kontakt@müllerjungs.de. Ja. Und er bekommt also die Hälfte, das sind pro Buch, was wir aus der Hand geben, 5 Euro. Wenn es über Jeff Bezos bezahlt wird, dann nur 2 Euro, weil er will ja zum Mond fliegen.
Ja, auch gut zu wissen auf jeden Fall. Das ist ein guter Hinweis. Und sehr cool, dass du es nochmal ansprichst. Das hätte ich sonst am Ende nämlich auch nochmal gemacht, weil ich wirklich, wirklich begeistert von dem Buch war. Und genau, das Buch ist ja so ein bisschen in Themenblöcke irgendwie aufgeteilt. Also es geht um deine Kindheit und Jugend teilweise, es geht um Arbeit, es geht um Beziehungen. Also es sind ganz viele verschiedene Bereiche von deinem Leben dargestellt, wo man dann am Ende ja irgendwie einen ganzheitlichen Blick drauf hat und wirklich ein tiefes Verständnis irgendwie dafür aufbauen kann, wie das so gekommen ist. Und also ich war wirklich total begeistert und ich empfehle es jedem, das Buch zu kaufen. Ja. Und du hast jetzt eben von Lesungen gesprochen. Also ihr gebt auch Lesungen.
Hm. Wo waren wir überall, Chris?
Ehrenbreitstein.
Dann da war ein Tag der Kulturtage genau. Hieß es ja. Kulturtage Ehrenbreitstein. Dann waren wir bei der Caritas in Mayen. Und auf dem Münzplatz war eine Veranstaltung, wo es auch um Housing First und um Obdachlosigkeit ging. Und wir waren einmal in einem Haus für Menschen, die auch gestrandet.
Hilscheid,
ja. Genau. Für Menschen, die auch gestrandet waren. Ich glaube, 41 Wohnplätze haben die. Und es ist ein sehr empfehlenswertes Haus, wenn man so will. Die Leute wohnen also sehr lange da und haben eine Struktur. Also es ist auch eine Möglichkeit, eine Wohnung zu finden. Solche Häuser müsste es auch öfter geben. Und die haben sich alle wohlgefühlt da, soweit ich das beurteilen kann. Und das war auch eine besondere Lesung, weil man vor Leuten spricht, die alle nicken und sagen, jo, kenne ich, ja. Ich auch. Und da fühlt man sich ja verstanden. Das ist schön.
Ja, aber total cool, dass ihr diese Lesung auch anbietet. Also ich meine, das könnte man sich ja auch in Schulen oder sonst wie irgendwie vorstellen, so in Kontexten. Also das fände ich auf jeden Fall sehr schön und genau, das kommt auch im Podcast vor, also genau, ein Werbeblock für euch beide und genau, euer Projekt. Soweit, gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart.
Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei so einem spannenden Thema und danke euch beiden, dass ihr uns die Einblicke gewährt habt in das Thema Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit.
Ja, wir danken auch. Vielen Dank
für
unseren ersten Podcast.
Ja.